Hallelujah. Ja, Heiliger Geist, und du lässt dich so gerne einladen und du folgst so gerne unseren Einladungen. Du hörst den Schrei unseres Herzens. Du siehst alles und jede Herzensverfassung, mit der wir heute hier sind. Und du wirst uns begegnen, an jeden Einzelnen, wie er es braucht. Dafür danken wir dir jetzt, Herr. Du bist hier. Du füllst diesen Raum mit deiner Gegenwart. Ja, wir haben Hunger nach deiner Herrlichkeit. Wir haben Hunger nach mehr von dir. Und je mehr wir von deinem Strom der Erneuerung trinken, je durstiger werden wir noch mehr von dir. Herr, da ist immer mehr. Dafür danken wir dir jetzt. Danke, Heiliger Geist, dass du mich gesalbt hast, heute dein Wort weiterzureichen. Und dass jeder die Portion von diesem Buffet, dieses nimmt, was du für ihn vorbereitet hast heute Morgen. Danke, Herr. Amen. Ja, wie verspeist man einen Elefanten? Ein paar wissen schon, ich habe es vorhin geteilt. Eine Scheibe nach der anderen. Das heißt, wir werden heute eine Reise fortsetzen zum Thema geistliche Erneuerung, die dann weiter fortgesetzt wird in den nächsten Wochen. Aber wir machen uns auf eine Bergwanderung. Wir werden verschiedene Perspektiven, wie bei so einer Bergwanderung ist, man gewinnt immer neue Perspektiven. Unten ist ein Strom und wir, wow, und wir sagen, boah, toll. Ja, und dieser Strom und diesem Strom Gottes geht es mir heute Morgen. Und ich möchte zuerst davon berichten, wie Uta und ich in den damaligen Strom der geistlichen Erneuerung hineingekommen sind. Dieser Strom, der wie eine Überschwemmung weltweit über die Christenheit gekommen ist. Und nur wenige blieben trockenen Fußes am Rande stehen. Gibt es auch immer. Davon möchte ich einiges erzählen. Und anschließend möchte ich einen Blick uns eröffnen auf den großen Plan Gottes, den er hat für geistliche Erneuerung. Und dann will ich mit einigen Gedanken schließen, was das für jeden Einzelnen bedeutet. Geistliche Erneuerung, wir haben es eben schon in diesem Lied den Ton aufgenommen. Übrigens, ich finde es klasse, diesen Get-Free-Kurs, den wir in anderen Varianten auch erlebt haben bei uns in der Gemeinde. Manche sind mitten in der Erneuerung. Also Erneuerung hat viele Aspekte und ich greife jetzt einen Aspekt raus, so mit dem starken Aspekt und Akzent der Erweckung. Ja, aber dass wir in Erweckung bleiben und so weiter, dazu und nicht trocken laufen, dazu dienen auch immer wieder so Angebote, die Gemeinde machen auf Konferenzen oder auch in örtlichen Gemeinden. Das nur by the way. Also, geistliche Erneuerung beginnt oft dort, wo Menschen merken, so kann es nicht bleiben. Sie erleben eine persönliche Trockenheit in ihrem geistlichen Leben, eine Dürre in ihrem Leben mit Gott. Alles strengt an. Bibellese, ach, eigentlich habe ich keine Lust. Gemeindearbeit wird mehr zur Last als zur Lust. Und die Früchte der Anstrengungen, die sind oft sehr spärlich dann zu sehen. Man hat immer den Eindruck, man ackert und ackert, ja, aber die Frucht ist, ja, wann kommt denn endlich das, was man gesät hat, auch im Gebet? Manche stecken in gemeindlichen Routinen fest. Und manches wird oft nur aus Pflichtgefühl erledigt, damit der Laden läuft. Ich rede hier als ehemaliger Pastor, also Pastor bleibt mir ja immer, ne? Aber ich bin jetzt ja in meiner Tätigkeit Redaktionsleiter bei der Charisma. Und das Schöne ist, ich habe mit vielen Erneuerungsbewegungen zu tun. Im Bereich des Baptismus, im Bereich der Methodisten, im Bereich katholische Kirche, im Bereich der GGE und natürlich die Pfingstbewegung nicht zu vergessen. Die also, da sprudelt's, da ist nichts vertrocknet, aber die Fließgeschwindigkeit der Ströme hat etwas, ja, könnte mehr sein, da ist Luft nach oben. Aber ich bin so dankbar, auch für das, was ich im Ausland so mitkriege, wo Gott große Dinge tut, große Dinge tut. Gut, aber wie gesagt, geistliche Erneuerung beginnt oft dort, wo wir merken, so will ich nicht weitermachen. Und manchmal entsteht diese Unzufriedenheit auch dadurch, dass da eine Diskrepanz zu spüren ist zwischen dem, was man in der Bibel liest, den biblischen Wahrheiten, die man dort findet, und der gelebten Wirklichkeit in der Gemeinde und im persönlichen Glaubensleben. Und diese Symptome, sag ich mal, begleiten jede Erneuerungsbewegung in den letzten 500 Jahren. Da sahen Christen, hey, da stimmt doch etwas nicht. Das steht doch so in der Bibel, aber wo erleben wir das? Da steht doch nichts von, aber ich weiß nicht, wer hat in letzter Zeit mal den Epheserbrief gelesen? Doch, da ist auch noch Luft nach oben, ja. Als ich das letzte Mal den Epheserbrief so am Stück mal gelesen habe, dachte ich, oh, also ich hätte fast geheult. Auf welchem Level die Christen damals, die hatten auch ihre Probleme und die Gemeinden, aber auf welchem Level, was die bewegte an Wahrheiten, da dachte ich, oh, wow. Und was das Anliegen des Apostels Paulus war, wofür er eingetreten ist im Gebet, was ihn da bewegte. Unseren Mitarbeiter Epaphras, Tag und Nacht betete er für die Christen Kolossee, das und so weiter. Da weht uns etwas entgegen von dem, was Gott getan hat und tun will. Aber wir schrauben noch mal etwas zurück und gehen mal zu uns. Uta und Mia. Uta ist hier, hinten neben der Carmen, ja, sitzend. Ein paar Striche unserer Geschichte. Wie wir in den Strom hineingekommen sind. Wie wir vom Strom getrunken haben oder auch manchmal der Strom über uns gekommen ist. Beides funktioniert. Du kannst duschen im Strom, du kannst trinken vom Strom, du kannst schwimmen im Strom. Das ist Gott. Uta bekam von einer wohlmeinenden Freundin, und wir schreiben das Jahr 1993, also letztes Jahrtausend. Uta bekam von einer wohlmeinenden Freundin ein Büchlein von Wolfgang Bühne zur Warnung geschenkt. Dritte Welle. Gesunder Aufbruch? Fragezeichen. Die Lehren und Praktiken von C.P. Wegener, John Wimber und Paul Yonggi Cho. Uta nahm das Büchlein und las. Und Bühne setzt sich hier mit der sogenannten dritten Welle, das wäre jetzt zu weit, das auszuführen, die dritte Welle der charismatischen Bewegung, setzt sich kritisch damit auseinander. Und Uta las das Buch und ihr Hunger auf das, wovor sie gewarnt wurde, war entfacht worden. Also dieses Büchlein, zur Warnung gedacht, etwas auszulöschen oder im Keim zu ersticken, wirkte wie ein Brandbeschleuniger bei ihr. Kann passieren. Und sie wurde angezündet. Denn sie sagte, genau das, wovor er warnt, das brauche ich. Das brauchen wir. Wir waren ein junges Prediger-Ehepaar in landeskirchlicher Gemeinschaft. Und nach wenigen Jahren, ja, wie soll ich sagen, waren wir schon etwas trocken gelaufen. Erstarrt in Routinen und gut gemeint und viele Programme angeschoben. Und wir merkten, das ist es nicht. Und Uta war da Vorreiterin. Und dann las sie das Buch und dann erlebte sie diesen Brandbeschleuniger. Und dann fuhr sie 1993 zu einem Treffen der geistlichen Gemeindeerneuerung nach Nürnberg. Und ich, das war so symptomatisch, also ich kann manchmal wirklich auch hinterherhinken. Und ich war mit Klassenbrüdern von St. Krishona, meiner theologischen Ausbildungsstätte, war ich im Osten unterwegs in Wittenberg auf den Spuren Martin Luthers. Krass, ne? Ich werde nachher was zur Reformation kurz sagen. Aber Uta war in Nürnberg und sie kam zurück, sagte, sie erlebte, sie hatte das erste Mal die spürbare Gegenwart Gottes erlebt. Also nicht dieses Jahr Gottes überall, sondern die spürbare, manifeste Gegenwart Gottes und einen Lobpreis, der in dieser Gegenwart Gottes anders ist, denn er geht zu Herzen. Wir wussten vieles noch nicht. Wir waren Luft nach oben, was manche Erkenntnisse anging. Aber da kamen sie zurück und dann fingen wir an mit Nahe am Vaterherz. Die CDs, wer sie kennt, die Älteren von uns, Nahe am Vaterherz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, irgendwie bei 12 haben wir aufgehört. Lobpreis erfüllte unser Wohnzimmer und es begann sich etwas zu verändern. Zwei Jahre später, also 95, fuhren wir dann an Pfingsten ins CZF, Christuszentrum Frankfurt. Und das war damals, begann es das Flaggschiff zu werden der neuen Bewegung des Heiligen Geistes für Deutschland. Und wir hatten uns vorher auseinandergesetzt mit diesen Phänomenen, das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, und wenn der kommt, dann kommt die Kraft Gottes und du fällst unter der Kraft Gottes und es ist der Segen des Vaters. Und das, naja, wir hatten uns theoretisch mit auseinandergesetzt. Der Hunger nach mehr, der Durst nach mehr brachte uns nach Frankfurt. Und dann war alles viel weniger spektakulär, wie wir das so dachten. Ne? Das Spektakuläre war die Gegenwart Gottes. Ja, wir fielen unter der Kraft Gottes, ne, beim dritten Mal anstellen. Und dann fuhren wir nach Hause und dachten, okay, ja, war das alles so? Warum wird da so ein großes Gedöns gemacht weltweit? Die Christenheit war zum Teil gespalten über dem, wie das zu bewerten ist. Wir kamen nach Hause und die Sache mit dem Lobpreis nahm richtig Fahrt auf. Denn wir erlebten jetzt zu Hause wirklich die spürbare Gegenwart Gottes. Da war etwas passiert durch diesen Segen, den wir dort empfangen hatten. Unser Leben mit Gott wurde von ihm erneuert. Mein Dienst wurde neu ausgerichtet, auch buchstäblich. Das heißt, ich durfte mir eine andere Stelle suchen. Es ist manchmal so. Wir waren im Strom der damaligen geistlichen Gemeindeerneuerung angekommen. Und wie ich eben schon sagte, in diesem Strom kann man schwimmen. Ich werde gleich noch einen Satz sagen zu diesen beiden Strömen, wie sie erwähnt werden, die vom Thron ausgehen in der Offenbarung und Hesekiel. Diesen Strom kannst du mit den Knöcheln rein, du kannst bis zum Knie rein, du kannst bis zur Hüfte rein und danach geht's nur noch ohne deine Kontrolle weiter. Das heißt, du fließt. Aber du kannst auch trinken von diesem Strom des Heiligen Geistes und du kannst von ihm wirklich geduscht werden, wie unter so einem Wasserfall auch stehen. In den kommenden Jahren fühlte sich der Fluss manches Mal an wie so eine Rafting-Tour. Ja, wer hat schon mal eine Rafting-Tour mitgemacht? Auch noch viel Luft nach... Ah, doch, einer, genau. Ja, das ist manchmal so. Bei Rafting-Touren, da geht's ab. Da ist plötzlich die ruhige Fließgeschwindigkeit dahin. Ja, und du bist mit anderen in deinem Boot und du weißt nicht, was um die nächste Ecke kommt und es besteht immer die Möglichkeit auch des Schiffbruchs, auch in Bewegung des Heiligen Geistes, aber davon heute nicht. Wir erlebten, Uta und ich, das vielfältige Wirken des Heiligen Geistes. Gott führte uns auf unzählige Konferenzen und jedes Mal, je mehr wir tranken, je mehr durstiger wurden wir. Wir wurden über die bisherigen Grenzen weit hinausgeführt. Manche Veranstaltung sagte ich, Heiliger Geist, bist du das? Ich erinnere mich an so eine englische Truppe im CZF, ne, die dann tanzte und das war für uns alles, ne, also wild, wild. Wer kennt so wilde Dinger, wilde Zeiten im Heiligen Geist? Okay, auch einer, ja, toll, einer, noch zwei, genau. Fragt mal die Carmen, die war auch mittendrin, erlebte die Kraft Gottes. Ich will das jetzt, ich komme ins Schwärmen, ich habe ja noch so viel vor heute, ich weiß Gott, ob ich das alles packe, aber ich möchte euch einfach so ein Geschmäckle mitgeben. Ich möchte euch etwas Durst machen. Es geht nicht darum, um Dinge zu wiederholen, sondern um Dinge, die der Heilige Geist vermag und in diesen Tagen vielleicht ganz anders tun wird. Und die Kinder, das war ein Eindruck, ich hatte dreimal, setzt was frei für die Kinder. Denn die werden die nächste Generation sein. Sie werden euch überholen. Sie werden Gebetsnächte haben, sie werden Dinge anleiern, sie werden hingehen und ihr werdet als Opa und Oma im Glauben oder Väter und Mütter in Christus, werdet im Gebet dabei sein und mithelfen. Da kommt was auf uns zu. Seid ermutigt. Halleluja. Ja, ja. Seid dabei. Halleluja. Ja, also. Damals wurde viel über den Strom in Hesekiel 47 und Offenbarung 22 gepredigt. Und beide Texte zeigen, dass vom Strom der Gegenwart Gottes Leben, Heilung und Wiederherstellung ausgeht. Und ähnlich verhält es sich mit den Strömen der Erneuerungsbewegung, die vom Thron ausgehen und immer Leben bringen. Belebung, Wachstum, Wiederherstellung. Und als wir in diesen Strom Uta und ich eintraten und von diesem Strom tranken, passierte etwas ganz Interessantes. Wir nahmen nämlich die Nährstoffe auf vergangener erwecklichen Aufbrüche. Das heißt, wir kamen so ziemlich schnell, das, wo unsere Väter, Vorväter, Pfingstbewegung etc. gekämpft haben, Baptistengemeinde, ne? Also Glaubenstaufe. Ich habe mich dann nach Jahren, wo ich schon Pastor einer neu gegründeten Gemeinde war, habe ich mich taufen lassen. Ich hatte vorher die Erkenntnis nicht. Man sagt jetzt so, man muss gehorsam sein, ne? Gehorsamschritt. Und ich dachte, hey, ich brauche nicht. Und so erweiterte sich in dieser Zeit so vieles und wir lernten so vieles neu kennen. Wir verstoffwechseln diese lebendigen Wahrheiten, Glaubenstaufe, göttliche Heilung. Wir fingen an, für Heilung zu beten und der erste Dienst in dieser sich zu gründenden Gemeinde war ein Befreiungsdienst. Wir lernten die Kraft des Blutes kennen. Immer wenn wir Jesu Blut ausriefen, manifestierten sich Dämonen. So, ups. Halleluja, Jesus ist Sieger. Wir starteten in die vielfältigen Dimensionen von Lobpreis, lernten viele Geistesgaben kennen, Befreiungsdienst, die Salbung und die fünf Dienste nach Epheser 4. Wir wurden verwandelt, mit Feuer erfüllt, wir wurden geläutert, gereinigt, wir wurden angegriffen. Wir hatten schwere Zeiten, wir hatten schlimme Zeiten. All das in diesem Strom der Erneuerung. Mittlerweile hat sich die Fließgeschwindigkeit in diesen Tagen etwas verringert. Aber nichtsdestotrotz, wir sind in Erneuerung, wir durften, sage ich mal, in Erneuerung bleiben. Eine Frucht, und dafür bin ich sehr dankbar, feiert die Gemeinde CZN, die ich damals zusammen mit Uta und einem Team gründen durfte, 30-jähriges Jubiläum. Und ich bin so froh, wenn ich dann höre, ja, heute haben wir wieder die manifeste Gegenwart Gottes erlebt. Wir hatten einen tollen Flow im Heiligen Geist. Ja, und da haben wir mal eine Viertelstunde in Sprachen gesungen. Und sagen, ja, yes, ihr seid dabei geblieben. Viele Dinge, die wir entdeckt haben, sind geblieben und sind Teil der Gemeinde-DNA geworden. Und natürlich, eine der wunderbarsten Früchte auch in dieser Zeit war, ist die Carmen, die heute bei euch ist. Sie ist Trägerin von Erweckung, sie ist Trägerin der Herrlichkeit. Denn all die Dinge, die sie bei uns erlebt hat, ist in ihrer geistlichen DNA. Ja, nun ist sie ein bisschen anderer Typus wie ich, ne? Aber nichtsdestotrotz, die sprudelt, sind bei ihr und gehen von ihr Ströme lebendigen Wassers aus. Halleluja. Das ist nicht die Äußerlichkeiten oder Extra oder Intro. Gut. Seid ihr bereit, noch ein Stück höher zu gehen? Wir gehen jetzt in der Drohne. Ihr kennt Drohne, ne? Ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Das war jetzt so quasi der Appetitmacher, ne? Also fürchtet euch nicht. Wir sind bis um eins bestimmt fertig. Ja. Vielleicht auch kürzer. Corinna guckt schon ganz ängstlich. Nein. Ah, Halleluja, ich würde mal ein Schlückchen trinken. Ah, ja. Ist übrigens immer mal gut, so im Tagesgeschehen mal innezuhalten und ein Schlückchen vom Heiligen Geist zu trinken. Entschleunig dich doch mal, sag mal, Herr, ich bin jetzt hier, ich bin so gestresst, ich bin so trocken, komm, erfüll mich, Heiliger Geist. Und dann trinkst du mal so ein Schlückchen. So, bereit? Die Drohne hebt ab. Erster Punkt, also ich bin jetzt beim ersten Punkt. Was passierte nach dem biblischen Pfingstfest? Ihr kennt die Pfingstereignisse, Apostelgeschichte, ja, seid ihr involviert, wurde darüber gepredigt, wahrscheinlich an Pfingsten, ist ja noch nicht so lange her. Aber kirchengeschichtlich gesehen verschwand allmählich nach den Ereignissen der Apostelgeschichte so vieles von dem, was wir dort lesen. Also wenn du so einen Brandbeschleuniger haben möchtest, lies mal die Apostelgeschichte. Und dann sagst du, wow, das will ich auch. Das wäre doch toll, Europa, Awakening Europe, das wäre doch klasse, wenn wir das auch erleben könnten im Umfang, in größerem Umfang, wie wir es jetzt schon erleben natürlich. Also diese Dinge traten quasi zurück von dem, was wir dort lesen. Viele Geistesgaben, biblische Wahrheiten traten in den Hintergrund. Ob das der fünffältige Dienst war, Apostel, Propheten, Lehrer, Pastoren, Evangelisten, ist der sogenannte fünffältige Dienst, das ist die Hand Gottes. Also wenn du betest, lass die Hand Gottes über uns kommen. Ne, dann sagt der Heilige Geist, okay, ich werde den fünffältigen Dienst erwecken, werde ihn zu euch schicken und ihr werdet mit den Segnungen Epheser 4 zu tun bekommen. Aber das zog sich zurück. Das allgemeine Priestertum ging zurück. Der Dienst von Frauen in Leiterschaft ging zurück. Wurde verbannt in Klöster als Äbtissinnen. durften sie, ne, Hildegard von Bingen und so weiter, durften sie noch so eine kleine Nische ausfüllen. Was ein Verlust für das Reich Gottes. Also ich bin ein Fan von Frauen im Dienst. Wer mich kennt und Charisma, wir stehen dafür, Frauen zu ermutigen, an der Seite ihrer Männer Reich Gottes zu verbreiten. Sie wurden ersetzt von Bischöfen und Priestern und an die Stelle einer lebendigen Gottesbeziehung traten religiöse Rituale, eine lateinische Messe, die von den meisten nicht verstanden wurde. Und neben der Bibel, die für Laien immer mehr verboten wurde, es war verboten in Österreich zur Zeit der Reformation, zum Teil bei Todesstrafe die Bibel zu besitzen. Also wie in muslimischen Ländern heute. Krass, oder? Es war verboten, eine Bibel zu besitzen. In Polen und so weiter. Deswegen gab es dann so viele, die auswanderten und flohen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Anstelle der Bibel traten kirchliche Traditionen und menschliche Lehren. Und dann passierte etwas. Und das ist der zweite Punkt schon. Der Schrei nach Erweckung. Immer in solchen Zeiten der Trockenheit und der Dürre, diesen geistlichen Dürrezeiten, die es übrigens bereits im Volk Israel gab, schrien manche zu Gott und sagten, so darf es nicht weitergehen. Psalm 85, Vers 6 ist ein schönes Beispiel. Da schreit der Beter, wirst du uns nicht wieder erwecken? Wirst du uns nicht wieder beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann. Wir möchten die Freude an Gott zurück. Wir möchten belebt, wir möchten erweckt werden. Wir möchten raus aus diesem Dürretal. Psalm 85, 6, Habakuk 3, Vers 2. Herr, ich habe von deinem Ruhm gehört. Ich staune über deine Taten. Herr, lass sie sich in unseren Tagen wiederholen. Lass sie in unserer Zeit bekannt werden. Bin zeitlich begrenzt natürlich heute. Ich erzähle euch gleich von einer Tabelle, die ich hier nur ansatzweise feststellen werde. Aber Gott hat so viel Gutes schon gewirkt in seiner weltweiten Kirche. Aber das sinkt immer so ins Vergessen. Und Erweckung bedeutet auch ein Stück Rückerinnerung dessen, was Gott an Großen gewirkt hat. Nicht als im Sinne einer Erweckungsnostalgie. Ne? Jetzt hocken wir uns mal gemütlich ans Feuer, ne? und wärmen uns an vergangenen Erlebnissen. Das sollte auch jetzt unser Zeugnis nicht sein. Sondern, dass in euch heute etwas erweckt wird und ihr sagt, yes, Herr, tu es wieder. Mir kommt gerade der Gedanke, ich schweife dann auch manchmal ab, wer war Teil der Jesus People Bewegung von den Älteren? Wer kennt die Jesus People Bewegung? Okay, Halleluja. Guckt euch mal den Film bei Netflix an. Es sind viele bei uns, wir haben ein altes Team bei Charisma-Redaktion, die waren Teil davon. Die waren dort in Amerika. Da gäbe es jetzt viel darüber zu berichten, aber die waren so berührt, als sie den Film gesehen haben über die Jesus People. Ich habe nur die Ausläufer noch mitgekriegt. Ich habe dann mitgearbeitet in der Teestube Opelus. Es gab hier am Bahnhof in Bensem gab es eine Teestube. Ne, und da saßen sie in knatschigen Sofas, lagen sie halb und dann diskutierten. Man diskutierte über den Glauben. Krass, oder? Mit Außenstehen, die kamen rein. Aber das war schon, die Welle war schon am Zurückgehen. Aber ein Motto war, do it again, Lord. Tu es wieder unter der Studentengeneration. Tu es wieder unter den Hungrigen. Und Gott ist dabei, es zu tun. Halleluja. In Europa tun sich Dinge. Die neue Generation, Gen Z, wird erfasst werden vom Heiligen Geist und wird noch mehr. Sie werden nicht so aufzuhalten sein. Das macht mir Hoffnung. Als ich jetzt im Glaubenszentrum war in Bad Gandersheim bei dem Kairos-Kurs und da war ich mitten unter dieser Gen Z, unter den Vertretern und die waren so hungrig und die gingen so ab im Lobpreis und sagten, wow, ihr inspiriert mich. Halleluja. There's hope for Germany. Das ist Hoffnung für Deutschland. Amen. Und sie werden uns alle hier überholen. Halleluja. Und unser Gebet brauchen und unsere Hilfe brauchen und die Kinder, für die ich gebetet habe, die werden auch Teil dessen sein, was Gott wirken will. So, ähnlich wie Gott auf das Schreien seines Volkes aus der ägyptischen Gefangenschaft gehört hat, so tat er es und tut es immer wieder. Gott lässt sich bewegen. Und so Lieder, Mir ging das Herz auf. Er hat mich angeguckt, ich habe ihn angeguckt. Wir haben nicht abgesprochen. Er sagt, ja, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus. Wir gucken die nächste Folie an. So, jetzt haben wir mal einen Blick zurückgetan. Apostelgeschichte, die wunderbaren Dinge, die dort waren und die dann weitgehend verloren gegangen sind. Und dann kam Gottes Gegenbewegung. Gott ließ sein Volk nicht im Stich. Er ließ seine Kirche nicht trocken gelaufen. Er ließ seine Kirche nicht in religiösen Fesseln. Er ließ seine Kirche nicht in den Verliesen, in die sie der religiöse Geist gesperrt hatte. Gott ist der Befreier. Halleluja. Und das ist, ich bin Fan von Kirchengeschichte. Markus, du auch? Bist du gut, wir sind beide Fans von Erweckungsgeschichte, von Kirchengeschichte. Das ist nicht trocken, sondern du denkst nach über die großen Werke Gottes und du kriegst Lust und sagst, yes, Lord, do it again. Tu es wieder. Oh, ihr seid begeistert. Halleluja. Ja, ja, wir dürfen einen Herrn klatschen. Ja, Halleluja. Shakara. Ja, gut. Halleluja. Halleluja. Jetzt gucken wir mal, werfen einen kurzen Blick auf den großen Plan Gottes. In der zweiten Predigt des Petrus, Apostel Petrus, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, finden wir Folgendes, einen mutigen Aufruf an die Juden der damaligen Zeit und eine wunderbare Verheißung. Achtung, festschnallen. Wir gehen jetzt etwas höher. A little bit higher. Petrus predigt, kehrt um von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit eure Sünden vergeben werden. Jetzt Vers 20. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Ihn muss der Himmel aufnehmen und behalten bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her gesprochen hat. Zunächst mal für alle Freunde der endzeitlichen Apokalyptik und der dunklen Zeiten, ne, gibt manchmal so ein Gänsehautgefühl, ja, es wird alles schlimmer, na, wenn der Herr dann kommt und wir müssen uns gut verbarrikadieren. Ne? Nein. Wisst ihr, was ich hier lese? In eurer Bibel steht es genauso, Vers 20. Herrliche Zeiten, Stärkung durch den Herrn und dann wird die Wiederkunft passieren. Blende ich damit all das andere aus, die Wehen, die kommen werden, Schmerzen, Verfolgung? Nein, denn beides wird parallel dazu verlaufen. Neben den schmerzhaften Geburtswehen und Zeichen vor Jesu Wiederkunft gibt es eine wachsende Herrlichkeit. Also igel dich nicht so sehr ein. Sei nicht furchtsam, sondern sei erwartungsvoll. Erhebt eure Häupter. Eure Erlösung naht sich. Und da ist Herrlichkeit, da ist Stärkung, da ist Ermutigung, da ist ein Strom, der die Stadt Gottes erfreut. Auch wenn draußen, ne, im Psalm dann manches drunter und drüber geht. Und dann heißt es hier, ihn muss der Himmel aufnehmen oder behalten bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Da heißt es Plural, griechisch. Es gibt Zeiten der Wiederherstellungen, Zeiten der Wiederherstellung, die hier verheißen werden. Und Wiederherstellung bedeutet Apokatastaseos, Apokatastaseos, wollen wir jetzt nicht wiederholen, bedeutet Wiederherstellung oder Erneuerung. Das heißt, Gott hat auf seinem, deswegen werfen wir einen Blick auf den großen Plan Gottes, Gott hat einen Plan, bevor Jesus wiederkommt. Und es gibt Zeiträume von Erfrischung, von Erweckung, von Wiederherstellung. Jetzt könnte man fragen, ja, was wird denn da jetzt wiederhergestellt? Die Israel-Freunde unter uns, also ich liebe Israel und so, ich stehe an der Seite Israels auch, keine Frage. Die sagen, ja, es ist die Wiederherstellung Israels, natürlich. Jein, es ist auch die Wiederherstellung Israels, aber nicht nur. sind vier Dinge. Es geht um die Wiederherstellung verschütteter Wahrheiten. Es geht um die Erneuerung der persönlichen Gottesbeziehung und des Kirchenlebens. Gott möchte mit seiner Leidenschaft in seiner Gemeinde wohnen. Er sucht eine leidenschaftliche Braut, eine Braut, die nicht gelangweilt ist, wenn sie an den Bräutigam denkt. Ne, was wäre das? Ne? Ihr seid die meisten verheiratet. Da ist eine Erwartung. Ja, Jesus! Da spürt man die eigene Lauheit im Feuer Gottes, spürt man, oh wei, wie weit bin ich denn weg? Zurück zur ersten Liebe, lautet die Einladung. Da ist die Wiederherstellung beim Gebrauch der Geistesgaben und auch der Dienstgaben, habe ich genannt, Epheser 4. Das alles gehört zu den Wiederherstellungswellen. Und das Volk Israel auch, von der Startwerdung bis zur vollständigen Errettung nach Römer 11. Ich weiß nicht, wie ihr den Himmelfahrtstag verbracht habt. Ja, habt ihr gefeiert? Die wenigsten von euch sind mit dem Bollerwagen umhergezogen, wie das in Nordhessen so der Brauch ist, ne? Sondern ja, habt ihr Andacht wahrscheinlich und oder habt einfach den Feiertag genossen, ehrlich, Hand aufs Herz. Ich hatte ein Drängen des Heiligen Geistes, das habe ich nicht so oft, aber an der Stelle zog der Heilige Geist mich förmlich hinein. Ich sollte mich mal mit den Erweckungsbewegung der Geschichte beschäftigen. Und dachte ich, oh, ich habe doch da mal was gelesen. Und tatsächlich fand ich mit einem Griff das Buch, da gab es, ich liebe Tabellen, Carmen liebt auch Tabellen, wir lieben beide Tabellen. Und in der Tabelle war dann aufgelistet, was Gott in den vergangenen Jahrhunderten getan hat. Und ich mache es der Zeit über, kann ich es nur ganz kurz machen, aber wir gucken uns die vierte Folie da mal die Kurzzusammenfassung an. Ich habe das dann in die Tabelle eingetragen, das, was ich wusste, das, was ich erlebt hatte. Wer kennt die Lakeland Outpouring? Todd Bentley? Ja, eine. Ich will euch nicht bloßstellen oder so, sondern ich will deutlich machen, was Gott allein in den letzten 30 Jahren an erwecklichen Aufbrüchen gewirkt hat. Die Brownsville-Erweckung, Pensacola, wer kennt die? Okay, ich frage jetzt gar nicht so viel weiter, ne? Aber ich war Teil, wir durften Teil von dem sein. Wir hingen an der Klotze, ja, als nachts die Übertragung war von Lakeland Outpouring. Wow, Lord, do it again. Der Lobpreis, der schwappte in unsere kleinen Gemeinderäume nach Friedendorf. So, auf alle Fälle stellte ich das zusammen. Wir sehen inzwischen die, genau. Und ich... Das ist nur ein Auszug. Ich kann mit dem Markus dann mal, ich zeige ihm nachher meine Tabelle. Markus, ich zeige dir meine Tabelle. Aber was mir auffiel war, 1500 etwas ging es mit der Reformation los. Da wurden bestimmte Hauptwahrheiten dem Volk Gottes zurückgegeben, die da waren. Drei an der Zahl. Die Hauptwahrheiten der Reformation. Gnade, Glaube. Und die Schrift, Sola Scriptura. Und damit fing es an. Es gab natürlich ein paar Vorläuferbewegungen, aber das wurde mir so wichtig. Und dann gab es alle 100 Jahre gab es Erneuerungsbewegungen, Baptistenbewegung, Glaubenstaufe, die Methodistenbewegung, John Wesley, Heiligung. Ich kann das nur stichwortartig hier so anreißen. Aber 500 Jahre oder 400 Jahre nach der Reformation kam die Pfingstbewegung. Azusa Street. Oh, wer hier einen Brandbeschleuniger mal braucht, der lese dieses, es gibt zwei Büchlein zu, was Gott in der Azusa Street gewirkt hat. Die mussten manchmal die Feuerwehr holen, weil sie dachten, die Hütte brennt, die Gemeinde. Und es war die Herrlichkeit Gottes. Und da kam die Feuerwehr an und dachte, es brennt. Und dabei war es die Herrlichkeit Gottes. Und die Kinder spielten eine ganz wichtige Rolle. Tolle Geschichten. Wir dürfen diese Zeugnisse nicht vergessen, um diese Zeugnisse weiterzutragen an die Next Generation, an die Kinder. Haltet das lebendig, das ist eure Verantwortung als Väter und Mütter in Christus. Die Mira weiß noch nicht, was auf sie zukommt. Es kommt die Zeit, wo wir ihr die Dinge erzählen werden. Sie scheut noch so ein bisschen zurück. Sie sagt, wollte Opa mal für dich beten, komm, willst du mal meinen Finger nehmen? Es ist okay, ist okay. Aber es kommt. Sie werden die Kraft Gottes erleben. So, und dann fiel mir auf, wie gesagt, 400 Jahre. Es gab alle 100 Jahre da so einen starken Aufbruch. Und dann war 50 Jahre erstmal so ein bisschen Ruhe nach der Ausgießung Azusa. Da ging es um die Taufe im Heiligen Geist, die Geistesgaben, Zungenrede. Und dann ging es 1960 los, charismatische Bewegung, wo viele Wahrheiten wieder erneuert wurden und weitergeführt. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Jesus People, alle 10 Jahre wurden bestimmte Wahrheiten in bestimmten Bewegungen freigesetzt. Die prophetische Bewegung, die apostolische Bewegung. Apostolische Bewegungen, Bewegung der Heiligen, also die Wiederherstellung des allgemeinen Priestertums. Guckt mal die Folie 5 noch an. Und es geht mir jetzt gar nicht drum, jetzt kirchengeschichtlich, es ist keine Doktorarbeit hier, Markus, sehe es mir nach, ja, dass ich hier ein bisschen mit groben Strichen markiere. Aber als ich diese Tabelle am Himmelfahrtstag zusammenstellte, habe ich gemerkt, wow, was Gott alles an Reichtum getan hat. Die vergessenen Wahrheiten werden erneuert. Und dann habe ich ChatGPT gefragt. Wer hat das schon gemacht? Auch niemand. Ich habe gesagt, ChatGPT, ich gebe dir jetzt mal hier eine Tabelle. Und dann habe ich alles, was ich wusste, auch noch eingegeben dazu, als Dokument. Und habe gefragt, so, ChatGPT, eine schwierige Aufgabe, habe ich geschrieben, das ist eine schwierige Aufgabe. Erstelle mir daraus eine Wehenkurve. Wer weiß, was eine Wehenkurve ist? Wer war schon mal schwanger? Gut, dann habt ihr wenigstens Wehen erlebt, ne? Also die verlaufen, die Abstände werden kürzer und die Wehen werden intensiver, habe ich mir sagen lassen. Und ChatGPT sagte, ja, die Intervalle wurden kürzer, die Bewegungen überlagerten sich, zunehmend spätere Bewegungen integrierten frühere. Gott macht Wehengeschichte. Und ungefragt setzte ChatGPT, also die KI, folgenden Schlusssatz hinzu: Gott setzt Geschichte in Wehen, mit dem Ziel der Geburt, die reife Braut Christi in Herrlichkeit. Ich habe nicht nach der Bibelstelle gefragt, ich habe nicht nach irgendeinem Resümee gefragt, aber sie kennt mich wahrscheinlich auch hier schon ein bisschen. Nee, das ist das Ergebnis dessen, was sie weiß. Und ich dachte, das ist ja genial. Die Wehen haben zu, wir gucken oft auf die dunklen Wehen, also dunklen Wehen. Ich habe über Geburtsvorbereitungskurs vor einigen Wochen gepredigt in Heppenheim, wie wir uns vorbereiten können auf das große Ereignis der Umgestaltung der Welt. Ja, aber Schmerzen, Verfolgung und dies und jenes und... Aber lasst uns doch auch zum Licht gucken, sagen, ja, da gibt es eine andere Wehenbewegung, die dienen der Stärkung, die dienen der Belegung. Und jetzt hat sich diese Zeit, hat sich verringert, die Intensität ist stärker geworden. Und wir leben, ihr habt es ja gesehen eben in der Folie, wo sind wir denn hier? Okay, genau. Wir leben in diesen letzten Zeiten. Und wozu macht Gott das denn? Warum hat er denn diesen großen Plan? Und damit, ich biege jetzt in die Schlussgerade ein. Warum hat Gott diesen großen Plan? Apostelgeschichte 3, Vers 20, 21. Wozu will er denn die Bewegungen? Hat er sie kreiert und immer wieder geboren? Immer wieder diese Wellen, immer wieder diese Ströme? Natürlich, um das Volk Gottes zuzurüsten. Natürlich, um das Volk Gottes zu erfrischen. Um es in das Vollmaß der Fülle Christi zu führen. Aber ich sage euch etwas. Gott möchte am Ende der Zeiten, des Zeitalters, eine Ernte schenken. Er möchte eine Ernte schenken. Er möchte eine Ernte schenken. So viele sind noch verloren, besonders in Europa und in Nordamerika. Rick Joyner hatte einen prophetischen Traum 1980 und er sah Millionen, die gerettet werden. Und jetzt habe ich von ihm seinen neuesten Beitrag gelesen im prophetischen Bulletin und er sagte, oder schrieb, ich habe wieder einen Traum gehabt. Das war im Dezember letzten Jahres. Und Gott hat Fortsetzung gemacht dessen, was er mir 1980 gezeigt hat. Und da kommt, das, was ich gesehen habe, hat stattgefunden und findet statt weltweit. Aber nicht in Europa und nicht in Nordamerika. Aber darauf geht es zu. Und ich habe eine Theorie, dass Gott sich solche Mühe gibt, uns heute hineinzuziehen, euch klustig zu machen, euch durstig zu machen, euch hungrig zu machen nach dem Mehr, was Gott für uns hat, sodass ihr Teil dessen seid. Und ich möchte Teil dessen sein, was Gott wirkt. Ich bin zwar Opa, gell? Man sieht es mir manchmal nicht an. Aber da in mir brennt ein Feuer. Und damit möchte ich andere anzünden. Ob durch Charisma, durch die Verkündigung, ob am Balkan oder hier. Ich möchte euch anzünden, weil Gott es möchte. Das ist mein Job. Also, ich schließe. Bist du trocken gelaufen oder fehlt dir die Geschmeidigkeit des Öls? Wisst ihr, was passiert, wenn die Geschmeidigkeit des Öls fehlt in der Mechanik? Es quietscht. Kennt ihr quietschende Gemeinde? Also nicht euch, ne, ist klar. Aber ne, ständig quietscht einer. Ne?
Das gefällt mir nicht. Das ist zu viel. Das ist zu viel Druck.
Ne? Mein Vater hat so eine Tür, das muss ich mindestens sagen, in Schwanheim. Er soll die Tür mal ölen. Die quietscht als. Also wenn dir diese, wenn du so ein Quietscher bist, ja, da fehlt dir vielleicht ein Öl in deinem Glaubensleben. Dann rufe zu deinem Gott, Herr, erwecke mich neu. Ich will mich wieder an dir freuen und zu meiner ersten Liebe zurückfinden. Ich will die Lust an dir erleben und nicht die Last. Herr, ich habe, Michael hat so ein paar Dinge angerissen. Ich habe von deinem Ruhm in der Vergangenheit gehört. Und ich staune über deine Taten, denn ich habe jetzt ein paar Bücher dazu gelesen. Und da sind mir die Augen aufgegangen, was Gott alles tun kann und dass wir in einem wunderbaren Prozess stehen. Ich staune über deine Taten der zurückliegenden Erneuerungsbewegung. Herr, lass sie sich in diesen Tagen wiederholen. Lass sie in unserer Zeit bekannt werden. Lass mich Teil davon sein. Ich lade euch ein. Komm in den Strom. Und es beginnt mit einem ehrlichen Gebet. Das werden wir noch zusammen sprechen. Wer möchte, kann das dann kann aufstehen. Ich lade euch ein, zu sagen, yes, ich möchte auch, wie immer du das wirkst, komm, gieß aus. Gieß aus deinen Strom. Ich möchte unter dem Wasserfall stehen. Und dann komm bitte nicht mit deinem Fingerhut. Füll mich. Sondern mach dein Herz weit und sag, Heiliger Geist, komm. Erinnere mich an die Wahrheiten, die ich vielleicht aus Versehen losgelassen habe, wo du schon weiter warst. O Herr, gieße neu. Ja, ich brauche dein Öl. Ich bin einer von diesen Quietschis. Und ich möchte eher einer sein, bei dem es geölt läuft. Der ein Scharnier ist, ein Bindeglied. Halleluja, lasst uns aufstehen. Oh ja, Halleluja. Ja, ich bete einfach vor und du kannst gerne das dann Satz für Satz nachsprechen, wenn du möchtest. Aber ich warne dich, Gott hört solche Gebete so gern. Aber wenn du das betest, es wird etwas passieren. Es wird etwas passieren. Drum vorsichtig. Herr, erwecke mich neu. Ich will mich wieder an dir freuen und zu meiner ersten Liebe zurückfinden. Ich will die Lust an dir erleben. Und nicht die Last. Herr, ich habe von deinem Ruhm etwas gehört. Und ich habe begonnen, über deine Taten in den zurückliegenden Erweckungsbewegungen zu staunen. Herr, lass es sich in unseren Tagen wiederholen. Lass sie in unserer Zeit bekannt werden. Und lass mich Teil davon sein. Amen. Gib dem Herrn mein Klatschopfer. Halleluja. Halleluja.